Nathaniel Rich, Losing Earth. Der Klimawandel ist eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache. Der Mensch weiß seit Ende der 1970er Jahre, dass die von ihm verursachten CO2-Emissionen die Erderwärmung beschleunigen und desaströse klimatische Veränderungen bewirken. Die Frage ist nur, wenn wir das schon so lange wissen, warum haben wir dann so wenig dagegen getan? Diese Blinks liefern die frustrierende Antwort. Sie protokollieren die engagierten Versuche US-amerikanischer Forscher, den Klimawandel an die Öffentlichkeit zu bringen und Druck auf die Politik auszuüben. Und sie zeichnen nach, wie diese Versuche von konservativen Politikern und mächtigen Energiekonzernen vereitelt wurden. Blink Nummer 1. Die Wissenschaft warnt die Politik bereits seit 40 Jahren vor dem Klimakollaps. Wir befinden uns im schweizerischen Genf. Die führenden Wissenschaftler aller Weltmächte kommen für die größte Klimakonferenz aller Zeiten zusammen. Ihre Botschaft ist eindeutig. Die Schadstoffausstöße der Industrie treiben den CO2-Gehalt der Atmosphäre drastisch in die Höhe. Wenn die Menschheit den Klimakollaps verhindern will, muss sie entschieden handeln. Und zwar sofort. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Es könnte eine aktuelle Schlagzeile an einem beliebigen Tag im Jahr 2020 sein. Das Problem ist nur, besagter Klimagipfel fand bereits 1979 statt. In Wahrheit haben wir Menschen längst verstanden, wie gefährlich unser Einfluss auf das Klima ist. Die Forscherinnen und Forscher wissen seit Jahrzehnten um die desaströsen Folgen der Erderwärmung und wie wir sie verhindern oder zumindest bremsen könnten. Doch wir haben es versäumt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Geschichte des modernen Klimaaktivismus begann 1979. In jenem Jahr stieß ein Mann namens Ralph Pomerance, seines Zeichens US-Umweltaktivist, in der internationalen Vereinigung Friends for the Earth auf einen beunruhigenden Bericht. Der Bericht wiederum stammte von den Jasons, einem wissenschaftlichen Think Tank unter der Federführung des Geophysikers Gordon MacDonald. Den Forschern zufolge stand die Menschheit kurz davor, die atmosphärische Kohlendioxidkonzentration zu verdoppeln. Diese Veränderung würde einen globalen Treibhauseffekt verursachen, die Erderwärmung beschleunigen und Ökosysteme rund um den Erdball aus der Balance bringen. Kurzum, der Bericht war ein Horrorszenario, aber mit stichfesten Argumenten untermauert. Pomerance war so alarmiert, dass er sich mit MacDonald in Kontakt setzte. Die beiden beschlossen, ihre Regierungskontakte zu nutzen und drastische Maßnahmen gegen den Klimawandel zu fordern. Im Laufe der folgenden Monate trafen sie sich in Washington mit jedem Politiker, den sie nur irgendwie erreichen konnten. Sie sprachen mit Kongressabgeordneten, dem Nationalen Sicherheitsrat und selbst mit der Führungsebene im Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses. Die Resonanz war vielversprechend. Die Beamten schienen die Bedrohung ernst zu nehmen. Bis Juli hatte Jule Charney, einer der damals führenden Meteorologen, eine Konferenz organisiert, bei der sich die besten Forscher dieses Gebiets beraten sollten. Und auf jener Konferenz präsentierte der NASA-Wissenschaftler Jim Hansen detaillierte Computermodelle, die die Prognosen von Pomerance und MacDonald bestätigten. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war ein Abschlussbericht mit dem Titel Carbon Dioxide and Climate, a Scientific Assessment. Die heute oft Charney-Bericht genannte Studie fasste alle bekannten Variablen glasklar zusammen. Wenn wir nichts ändern, steigt die globale Durchschnittstemperatur um 3 Grad. Und die Folgen werden gelinde gesagt katastrophal sein. Blink Nummer 2. Neue Klimagesetze scheiterten bereits früh an Uneinigkeit und Ignoranz. Wir springen ins Jahr 1980. Im knallbunten Hotelkomplex Pink Palace an der Küste Floridas traf sich eine Kongregation aus Politikern, Energieexperten und Umweltaktivisten. Die 2 Dutzend Teilnehmer waren auf Geheiß des Kongresses ausgewählt worden, um konkrete Gesetzesvorschläge für den Umgang mit dem Klimawandel zu formulieren. Das erwies sich als keine leichte Aufgabe. Die Konferenz debattierte 3 Tage lang über Dringlichkeit, Umfang und Wirkung verschiedener Ansätze. Manche forderten entschlossene und drastische Sofortmaßnahmen. Andere sprachen sich für ein behutsames Vorgehen aus. Am Ende kam die Gruppe zu keinem Konsens und keinem vorzeigbaren Gesetzesvorschlag. Die Enttäuschung bei Pomerance und seinen Kollegen war gewaltig. Doch woran war die Konferenz gescheitert? Pomerance und MacDonald hatten es zwar geschafft, das Thema in den Kongress zu bringen, Es erwies sich jedoch als größere Herausforderung, das gesetzgebende Organ tatsächlich zum Handeln zu bewegen. Besonders schwierig war es, die zurückhaltende Rhetorik wissenschaftlicher Projektionen in konkrete Handlungsanweisungen für die Gegenwart zu überführen. Pomerance und seine Verbündeten hatten erkannt, dass es nicht reichte, den Klimawandel in Studien zu skizzieren. Die Menschen waren nicht bereit, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Katastrophe zu verhindern, die sich erst Jahrzehnte später materialisieren würde. Also mussten die USA das Zepter ergreifen und mit einer beherzten Klimapolitik vorangehen. Pomerance schlug zwei Maßnahmen vor, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die erste bestand in der Erhebung einer moderaten Kohlenstoffsteuer. Bei einer raschen Einführung würde sich diese nur auf $10 pro Tonne CO2-Emissionen belaufen. Die zweite bestand in umfassenden Investitionen in erneuerbare Energien. Ein angemessenes Budget für die Finanzierung neuer Technologien würde den Übergang in eine CO2-freie Welt erleichtern. Aber die Konferenz konnte sich trotz seines leidenschaftlichen Plädoyers nicht auf eine gemeinsame Formulierung einigen. Den einen war die Rhetorik zu aggressiv, die anderen sorgten sich um die Auswirkungen auf die Brennstoffindustrie. Nun war es nicht so, dass die Brennstoffindustrie nichts von diesen Entwicklungen gewusst hätte. Im Gegenteil. Energiekonzerne wie Exxon waren sich durchaus bewusst, welchen Einfluss ihre Produkte auf den Klimawandel hatten. Die Branche hatte bereits seit 1957 eigene Studien finanziert, die auf ähnliche Prognosen hinausliefen. Darum war Exxon lange vorbereitet, als der US-Kongress über Maßnahmen wie eine CO2-Steuer nachdachte. Der Konzern hatte ein Maßnahmenpaket in der Schublade, das intern als aggressives Verteidigungsprogramm bezeichnet wurde. Das jährliche Budget belief sich auf $600.000. Damit waren die Fronten für den bevorstehenden Krieg geklärt. Blink Nummer 3. Die Umweltaktivisten brachten den Klimawandel über Kongressanhörungen in die Politik. Die Pink Palace-Konferenz war ein herber Rückschlag, aber es kam noch schlimmer. 4 Tage nach dem Treffen wurde mit dem ehemaligen Schauspieler Ronald Reagan ein aggressiver Ultrakonservativer zum Präsidenten gewählt. Und das Ziel seiner Legislatur bestand darin, die Macht des Staates zu reduzieren, nicht den CO2-Fußabdruck der Industrieländer. Reagans neoliberale Agenda begann kurz nach Amtseinführung. Er deregulierte den Bergbau, steigerte die Kohleförderung und vergab noch mehr öffentliches Land für die Erdölbohrung. Darüber hinaus dezimierte er das Energieministerium und übergab das Innenministerium an die radikale Umweltschutzgegnerin Anne Gorsuch. Pomerance verfolgte all das mit Entsetzen. Er wusste, dass die Welt schnell handeln musste, wenn sie den Klimawandel verlangsamen wollte. Und er wusste, dass dafür die Unterstützung einer breiten Öffentlichkeit nötig war. Glücklicherweise fand der Klimawandel trotz Reagans Feldzug gegen den Umweltschutz nach und nach Einzug in den öffentlichen Diskurs. Am 22. August 1981 veröffentlichte die New York Times einen Artikel zum Thema auf der Titelseite. Der Text berichtete, dass NASA-Forscher Hansen und seine Kollegen inzwischen Beweise dafür gefunden hatten, dass sich die Erde tatsächlich immer schneller erwärmte. Pomerance sah das als Chance, den Klimawandel zu einem breiten politischen Thema zu machen. Wenn er Hansen zu einem Vortrag vor dem Kongress überredete, könnte das zu medialem Interesse und öffentlichem Druck auf den Gesetzgeber führen. Und tatsächlich gab es einen jungen Kongressabgeordneten aus Tennessee, der seine Unterstützung zusagte. Sein Name war Al Gore. So kam es auf Gores Antrag hin am 25. März 1982 zu einer Reihe von Kongressanhörungen zu Reagans Plänen, die CO2-Studien des Energieministeriums zu vernichten. Unter den Referenten befanden sich neben Jim Hansen viele weitere renommierte Wissenschaftler, wie der Nobelpreisträger Melvin Kelvin. Sie alle benannten das Problem mit unmissverständlicher Sprache. Die Erde wurde wärmer. Schuld daran war der Kohlenstoffausstoß des Menschen. Und würden nicht alsbald weniger fossile Brennstoffe genutzt, würde in Kürze ein Wendepunkt erreicht, ab dem sich die Umweltkatastrophe nicht mehr verhindern ließe. Hansens Warnung schaffte es in die CBS Evening News mit Moderator Dan Rather. Darin versprachen sogar Republikaner wie der Abgeordnete Robert Walker, dass sie zum Handeln bereit waren. Am Ende aber wurden keine Regulierungen oder Gesetzesvorschläge erlassen. Für Jim Hansen hatte sein Engagement dagegen negative Folgen. Die NASA strich ihm das Budget für weitere Klimaforschungen. Somit stand Ende 1982 in den Sternen, wie es mit ihm und dem globalen Klima weitergehen sollte. Blink Nummer 4. Die Entdeckung des Ozonlochs gab der Klimabewegung den dringend benötigten Auftrieb. Als Pomerance und MacDonald 1979 erstmals wegen des Treibhauseffektes Alarm schlugen, konnten sie einen wichtigen Punktsieg verbuchen. Sie überzeugten das Kabinett von Präsident Jimmy Carter zur Finanzierung einer umfassenden Klimastudie. 4 Jahre später konnte die National Academy of Science endlich ihre Ergebnisse vorstellen. Wie zu erwarten, waren auch ihre Prognosen düster. Die 500-seitige Arbeit enthielt dieselben harten Fakten und dringenden Warnungen wie der Charney-Bericht. Doch inzwischen hieß der Präsident nicht mehr Jimmy Carter, sondern Ronald Reagan. Und die Akademie hielt sich bei der Präsentation der Ergebnisse an die vom neuen Staatschef verordnete Rhetorik. Der Klimawandel sei keine reale Bedrohung. Und selbst wenn, würde sich die Nation im Handumdrehen anpassen. Somit kam es erneut zu keinerlei politischer Handlung. Es war, als hätten die Aktivisten den Kampf gegen den Klimawandel bereits verloren, bevor er überhaupt begonnen hatte. Die führenden Wissenschaftler des Landes hatten es verpasst, mit überzeugenden Daten auf radikale Reformen zu drängen. Stattdessen fuhr die Regierung nun eine Strategie des Abwartens. Wenn der Klimawandel dann irgendwann käme, würde es der Markt mit seinen Innovationen richten. Dagegen hatten die Energiekonzerne natürlich nicht die geringsten Einwände. Der Dachverband der Ölindustrie, das American Petroleum Institute und Energieriesen wie Exxon hatten sich bereits darauf vorbereitet, mit großen Veränderungen auf drastische neue Richtlinien zu reagieren. Aber nun konnten sie sich entspannt zurücklehnen. Ohne Aussicht auf politische Reform kehrten sie zu ihrem Tagesgeschäft zurück, zum Bohren, Ausschachten und Raffinieren CO2-intensiver Treibstoffe. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Im Mai 1985 entdeckte eine Gruppe von Forschern ein Loch in der Ozonschicht. Ihr Bericht ergab, dass die damals in Kühlschränken, Haarspraydosen und Schaumstoff enthaltenen Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, das so wichtige Ozon in der Luft zersetzten. Ohne dieses Molekül würde die Atmosphäre mehr Sonnenstrahlung durchlassen, was zu mehr Hautkrebserkrankungen, geringeren landwirtschaftlichen Erträgen und dem Kollaps maritimer Ökosysteme führen würde. Und dieses eine Mal hörten die Regierungen zu. Innerhalb weniger Monate ratifizierten die Vereinten Nationen das Montreal-Protokoll inklusive eines Maßnahmenpakets zur drastischen Reduzierung der FCKW-Emissionen. Selbst das Reagan-Kabinett unterschrieb und verpflichtete sich, die FCKW-Produktion um 95% zu trimmen. Das war eine konzertierte globale Reaktion auf ein akutes globales Problem. Dies registrierten auch die Umweltschützer. Das schnelle und koordinierte Handeln der internationalen Gemeinschaft lieferte ein positives Vorbild für den Kampf gegen den CO2-Ausstoß. War es vielleicht doch noch nicht zu spät? Blink Nummer 5. Mitte der 1980er Jahre war eine bilaterale internationale Klimapolitik mehr als möglich. Wir reisen weiter ins Jahr 1985. Pomerance unterhielt sich mit Curtis Moore, einem Mitarbeiter des Wissenschaftsausschusses im Kongress, über die Notwendigkeit dringender Klimaschutzmaßnahmen. Moore hörte ihm zu und gab ihm ehrliche Ratschläge. Die CO2-Emissionen mochten ein ernstes Problem sein, aber ohne eine konkrete, realisierbare Lösung würde kein Politiker aktiv werden. Politiker hassten es, zu scheitern. Ein Jahr zuvor wäre diese Einschätzung niederschmetternd gewesen. Aber nun, im Lichte des kollektiven Sieges gegen die FCKW-Bedrohung, schien es möglich, die Welt auch im Kampf gegen die CO2-Emissionen zu einen. Pomerance hatte einen Plan. Er sagte Moore, dass es durchaus eine realisierbare Lösung gab. Ein kluger Politiker müsse auf ein internationales Klimaabkommen drängen. Der Sieg über die FCKW hatte Pomerance neue Hoffnung auf politisches Klimaengagement gegeben. Er erhielt eine Stelle am World Resources Institute, einer Umweltdenkfabrik mit Sitz in Washington, und wurde zum ersten Vollzeit-Klimalobbyisten der USA. Innerhalb weniger Monate überzeugte er John Chafee, einen republikanischen Senator aus Rhode Island, weitere Anhörungen zum Klimawandel zu initiieren. Bis Juni 1986 erhielt die Causa weiter Auftrieb. In den von Senator Chafee veranlassten Anhörungen gelang es Pomerantz, Hansen und anderen Forschern, den Treibhausgaseffekt mit dem FCKW-Problem zu verknüpfen. Endlich konnten sie der Welt mitteilen, dass der Klimawandel zwar eine enorme Bedrohung war, aber durch konkrete Maßnahmen bekämpft werden konnte. Ihre Botschaft schien anzukommen. Immer mehr Politiker griffen das Thema auf und 1987 gab es bereits 3 Sonderausschüsse zum Klimawandel. Im März 1988 wurde Präsident Reagan schließlich von einer Gruppe aus 41 Senatoren beider Parteien aufgefordert, eine Klimavereinbarung mit dem zweitgrößten CO2-Produzenten der Welt zu verhandeln, der Sowjetunion. Die anschließenden Verhandlungen waren ein großer Erfolg und resultierten in einer bilateralen Vereinbarung. Im Mai 1988 erklärten die USA und die Sowjetunion feierlich, dass die beiden Weltmächte im Kampf gegen den Klimawandel kooperieren würden. Das Ereignis wurde von reichlich Brimborium begleitet, stimmte die Forscher um Pomerantz und Hansen jedoch nachdenklich. Eine Erklärung war keine Handlung. Es gab noch immer keine konkreten Gesetzesvorschläge und keines der beiden Länder hatte einen Plan vorgelegt, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Aber immerhin war es ein Anfang. Der Klimawandel war zu einem großen öffentlichen Thema geworden, das selbst internationale Erzfeinde an einen Tisch brachte. Trotzdem tickte die Uhr. 1988 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Blink Nummer 6. Schon die ersten milden Klimamaßnahmen bekamen starken Gegenwind aus der Brennstoffindustrie. Die 1980er Jahre endeten mit einem klimapolitischen Tohuwabohu. Im Juni 1988, dem heißesten Juni aller Zeiten, sprach Hansen erneut vor dem Kongress in Washington. Er betonte nochmals nachdrücklich, dass der Klimawandel eine reale und akute Bedrohung war. Die Welt müsse unverzüglich handeln. Die Welt reagierte bereits 4 Tage später. Im kanadischen Toronto kamen Vertreter aus 46 Nationen zur World Conference on the Changing Atmosphere, dem ersten internationalen Klimagipfel, zusammen. Nach langen Gesprächen einigten sich die Wissenschaftler und Regierungsvertreter auf die ersten internationalen Klimaziele. Wie von Pomerantz vorgeschlagen, verständigten sich die weltweit führenden Industrienationen vorsichtig darauf, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 20% zu senken. Das Abkommen war unverbindlich, aber es war dennoch ein Meilenstein. Mit einem Mal schien echter klimapolitischer Fortschritt möglich. Doch während die Umweltschützer jubelten, holte die Brennstoffindustrie zum Gegenschlag aus. Nach der Toronto-Konferenz stand der Klimawandel 1988 weltweit ganz oben auf der politischen Agenda. Umfragen in den USA zufolge hielten fast 70% der US-Amerikaner den Treibhauseffekt für eine ernstzunehmende Bedrohung. Und Präsidentschaftskandidat George Bush Senior versprach bei seinen Wahlkampfauftritten vollmundig, die CO2-Emissionen seines Landes zu reduzieren. Die Öl- und Gasbarone sahen all das mit Verdruss. Wenn Bush wirklich strengere Auflagen einführte, Staatsgelder in erneuerbare Energien steckte oder eine saftige Kohlesteuer verfügte, würde das zu schweren Geschäftseinbußen führen. Je realistischer die Klimareformen schienen, desto besorgter wurden die Energiekonzerne um ihre Gewinne. Darum organisierte Terry Yossi vom American Petroleum Institute bereits 1988 eine Reihe von Treffen zwischen hochrangigen Delegierten von Konzernen wie Exxon und Mobil. Angesichts der schwelenden Bedrohung einer CO2-freien Zukunft einigten sich die Manager darauf, aktiv in die Klimapolitik einzugreifen. Der Plan? Den Wandel durch das Schüren von Kontroverse zu verzögern. Alle großen Unternehmen der Brennstoffindustrie wussten, dass der Klimawandel real war. Konzerne wie Exxon und BP hatten das sogar durch eigene Studien dokumentiert. Und trotzdem begann die Branche Ende der 1980er Jahre, große Summen in klimaskeptische PR-Kampagnen zu pumpen. In öffentlichen Erklärungen und Kurzdossiers fing die Brennstofflobby an, den Klimawandel in Frage zu stellen. Sie zweifelte an Klimadaten, diskreditierte Experten und vermittelte den Eindruck, die Wissenschaft sei sich uneins. Ende 1988 hatte sich die gesamte Industrie auf folgenden Schlachtruf eingeschossen. Es bedarf weiterer Untersuchungen. Blink Nummer 7. Die USA missachteten ihre Pflicht, in der weltweiten Klimapolitik voranzugehen. Die letzte Station unserer Blinks ist der Mai 1989. NASA-Experte Jim Henson war dabei, sich auf eine weitere Kongressanhörung vorzubereiten. Er schickte die Unterlagen zu seinem Vortrag vorab zur Prüfung ans Weiße Haus. Der Vorgang war eine Formalität, die er als externer Forscher durchlaufen musste. Aber dieses Mal war alles anders. Seine Unterlagen kamen voller Kommentare und Korrekturen zurück. Das Office of Management and Budget, das Amt für Verwaltung und Haushaltswesen, verlangte diverse Änderungen. Henson sollte seine Ergebnisse als bloße Einschätzungen bezeichnen, seine soliden Modelle unzuverlässig nennen und die Ursache des Klimawandels als wissenschaftlich unbekannt beschreiben. Diese Forderungen waren skandalös, aber letztlich wenig überraschend. Bush hatte im Wahlkampf großspurige Lippenbekenntnisse zum Klimawandel gegeben, sich seit Amtsantritt aber gegen jede Form von echter politischer Handlung gesperrt. Hansons zensierte Kongressanhörung war nur die Spitze des Eisbergs. Die gesamte Bush-Regierung schien fest entschlossen, sich auf die Seite der Öl- und Gaskonzerne zu schlagen. Der republikanische Präsident bremste den Kongress bei Initiativen zur Kohlepolitik aus und hielt sich bewusst von Briefings zu umweltpolitischen Themen fern. Diese Abneigung gegen die Klimaforschung ging letztlich zurück auf Bushs starkköpfigen Stabschef John Sununu. Einst als Kongressabgeordneter aus New Hampshire nach Washington gekommen, war Sununu ein eigenwilliger Charakter. Der gelernte Maschinenbauingenieur verachtete andere Wissenschaftler und bevorzugte einen unternehmerfreundlichen Regierungsstil. Vor allem hielt er jede Form von Umweltpolitik für autoritäre Machtergreifung, bei der es mehr um die Kontrolle von Menschen ging als um die Rettung der Erde. Im November kam der ein Jahr zuvor von den Vereinten Nationen gegründete Weltklimarat im niederländischen Ferienort Noordwijk zusammen. Für den Intergovernmental Panel of Climate Change, kurz IPCC, kamen Delegierte aus 60 Nationen zusammen, um einen verbindlichen Vertrag zur Regulierung der Schadstoffemissionen zu ratifizieren. Es war eine historisch einmalige Chance, feste Obergrenzen für den CO2-Ausstoß der großen Industrieländer festzulegen. Natürlich stellte Sununu sicher, dass daraus nichts wurde. Er wies die US-Delegation an, die Gespräche zu sabotieren. Die Verhandlungen dauerten mehrere Tage an und am Ende hatten die US-Diplomaten ihr Ziel erreicht. Es wurden keine verbindlichen Auflagen verabschiedet. Keine Nation und keine Industrie würde sich für ihren Beitrag zum Klimawandel verantworten müssen. Die Konferenz war gescheitert. In den 1990er Jahren wurde die Klimaleugnung zur republikanischen Orthodoxie. Seit jenem Tag im Jahr 1989 hat die Welt mehr CO2-Emissionen verursacht als in all den Jahrtausenden zuvor. Die Erderwärmung ist in vollem Gange und politische Maßnahmen sind weiter überfällig. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass es eine Zeit gab, in der wir Menschen die Klimakrise hätten verhindern können. Ende der 1970er Jahre lieferten engagierte Wissenschaftlerinnen und Forscher stichhaltige Beweise für die drohende Erderwärmung. Sie schafften es, das Thema Klimawandel an die breite Öffentlichkeit zu bringen und die US-Politik zu konkreten Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen aufzufordern. Doch der konzertierte Gegenschlag erzkonservativer Politiker und einflussreicher Lobbyisten der Brennstoffindustrie vereitelte die Pläne zur rechtzeitigen Rettung unseres Planeten. Das waren unsere Blinks zu Losing Earth von Nathaniel Rich. Vielen Dank fürs Zuhören.